Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Für die Intensivmedizin ist die Sache klar. Das Coronavirus greift weiter um sich. Nötig sei ein scharfer Lockdown. Ob der bald kommt, ist aber ungewiss. Fest steht vorerst, dass die Bund-Länder-Runde am Montag ausfällt. Stattdessen sollen Bundeskompetenzen per Gesetz angepasst werden. Wir fassen diese Debatte und auch die um den weiteren Schulbetrieb gleich zusammen. Großbritannien trauert um den Duke von Edinburgh, besser bekannt als Prinz Philip. Der Ehemann der Queen ist heute mit 99 Jahren gestorben. Damit befassen wir uns auch ausführlich. Wir schauen nach Myanmar. Dort wächst die Sorge für einen Bürgerkrieg. Und gegen Ende der Sendung sprechen wir mit unserer Korrespondentin über die AfD. Beginnen wollen wir heute aber in Großbritannien. Erst im März hatte Prinz Philip eine Herz-OP überstanden. In wenigen Wochen hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Heute kam nun die Nachricht, dass der Duke of Edinburgh gestorben ist. Für das britische Königshaus ist es ein Einschnitt. Würdigungen aus aller Welt ließen nicht lange auf sich warten und die gibt es natürlich auch in Großbritannien selbst. Von dort Christine Heuer.
In Momenten großer nationaler Bedeutung folgt die BBC einem strengen Ritual. So auch, als sie den Tod von Prinz Philip meldet. Das laufende Programm wird unterbrochen. God Save the Queen erklingt, dann die wichtige Nachricht.
We are interrupting our normal programs to bring you an important announcement. You're watching BBC News from London. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh.
Die Moderatorin trägt schwarz. Sie ist sichtlich bewegt, als sie die offizielle Mitteilung des Königshauses vorliest.
It is with deep sorrow that Her Majesty the Queen announces the death of her beloved husband, His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning. At Windsor Castle.
Mit großer Trauer gibt die Königin den Tod ihres geliebten Gatten bekannt. Seine königliche Hoheit ist heute Morgen in Windsor Castle friedlich entschlafen. Die Nachricht kommt nur wenige Wochen vor Philipps 100. Geburtstag, den er im Juni gefeiert hätte. Nun gibt es stattdessen eine Trauerfeier. Das Staatsbegräbnis, das ihm zusteht, wollte der Prinz nicht. Corona erfüllt ihm diesen Wunsch. Im englischen Lockdown sind maximal 30 Trauergäste zugelassen. Wer aus dem Ausland anreist, müsste 10 Tage in Quarantäne. Nicholas Witchell, Königshauskorrespondent bei der BBC, rechnet mit einer eher bescheidenen Beerdigung. In Windsor.
No fuss is what he wanted for his funeral. That is what he will get. It will be focused on Windsor.
Kein Aufhebens. Das ist, was Prinz Philip sich für seine Beerdigung gewünscht hat. Und das ist, was er bekommen wird. Es wird sich auf Windsor konzentrieren. In Schloss Windsor hat Prinz Philip mit der Queen das Pandemiejahr verbracht. Das letzte seines langen Lebens. Nach und nach kommen dort immer mehr Menschen zusammen. Viele haben Blumen mitgebracht. Ein ähnliches Bild vor Buckingham Palace. Auf allen öffentlichen Gebäuden weht der Union Jack auf Halbmast. In 10 Downing Street verließ der Premierminister sein Statement. Boris Johnson würdigt den verstorbenen Herzog, ein Wort der Königin zitierend, als Stärke und Stütze der Queen in mehr als 70 Jahren an ihrer Seite.
It is to Her Majesty and her family that our nation's thoughts must turn today.
Unsere Gedanken sind heute bei der Königin und ihrer Familie. Sie haben nicht nur eine geliebte und hochrespektierte öffentliche Person verloren, sondern einen hingebungsvollen Ehemann und stolzen und liebenden Vater, Großvater und Urgroßvater.
And loving father, grandfather and great-grandfather.
Dann sagt der Premier dem Prinzen im Namen von Nation und Königreich Dank für sein außergewöhnliches Leben und seine Arbeit. Keir Starmer, der Oppositionsführer, tut das wenig später auch.
The UK has lost an extraordinary public servant in Prince Philip. He dedicated his life to our country.
Das Vereinigte Königreich hat mit Prinz Philip einen außergewöhnlichen Staatsdiener verloren. Er hat unserem Land sein Leben gewidmet. Und vor allem wird man sich an seine Unterstützung und Hingabe an die Queen erinnern.
And above all, I think he'll be remembered for his support and devotion to the Queen.
Während aus den Hauptstädten der Welt offizielle Kondolenzschreiben im Palast eingehen, hat die Regierung die Briten aufgefordert, sich nicht vor den königlichen Residenzen zu versammeln. Tod und Abschied im Zeichen von Corona.
Aus London war das Christine Heuer. Er habe seine Statistenrolle im Königshaus zur Perfektion gespielt. So kommentiert die Zeitung The Guardian den Tod Prinz Philipps. Auch als vermeintlicher Statist hat Philipp in fast einem Jahrhundert viel selbst erlebt und auch gestaltet. Vom Typ her haben ihn viele als eine Art Querulanten mit einem etwas speziellen Sinn für Humor wahrgenommen. Friedbert Meurer mit einem Nachruf.
Prinz Philipp verkörperte wie kaum ein anderer das, was als britisch gilt, mit seiner Haltung und seinem britischen Humor. Dabei war er gar kein gebürtiger Brite. Geboren wurde Philipp 1921 als Philippos auf der Insel Korfu als Sohn von Andreas von Griechenland und der deutschen Alice von Battenberg. The day of the wedding and immense crowds. Es war ein weiter Weg, bis Prinz Philipp das Vereinigte Königreich und den Commonwealth repräsentieren sollte. An der Seite seiner Frau oder auch alleine.
The king passed peacefully away in his sleep earlier this morning.
Der König ist am frühen Morgen gestorben, hieß es am 6. Februar 1952. Philipp musste seine eigenen Ambitionen zurückstellen. Er war jetzt Ehemann der Königin, in ihrem Schatten immer einige Schritte hinter ihr.
Naturally disappointing, because I'd just been promoted to commander.
Ich war natürlich enttäuscht. Ich war gerade zum Commander befördert worden. Meine Karriere bei der Navy fing gerade an, aber dann war mir klar, dass ich als Ehemann alles tun wollte, um meine Frau in ihrer Rolle als Queen zu unterstützen.
Being married to the Queen, it seemed to me that my first duty was to serve her in the best way I could.
Seine berühmten Scherze und sein Spott wurden oft belächelt. Er drehte da in lauter Fettnäpfchen. Zum Beispiel, als er den Präsidenten von Nigeria fragte, ob dessen weißes traditionelles Gewand ein Schlafanzug sei. Oder als er Bundeskanzler Helmut Kohl 1997 mit den Worten begrüßte, Willkommen, Herr Reichskanzler. Prinz Philipp nahm sich die Freiheit heraus, unangepasst und in Grenzen rebellisch zu bleiben. In einem Interview gestand Philipp einmal seinen deutschen Verwandten zu, nach 1933 auf den Aufstieg Deutschlands gehofft zu haben. Das sei ein schwerer Irrtum gewesen. Die Schwestern und deren deutsche Ehemänner wurden deswegen nicht zur Hochzeit Philipps mit der Queen eingeladen. Die Vorbehalte, die es damals gegen Philipp in England gab, verschwanden später. Über die Jahrzehnte wurde er nun an der Seite der Queen zum Sympathieträger vieler Briten.
All too often I fear Prince Philip has had to listen to me speaking.
Ich fürchte, Philipp hat zu oft meinen Reden zuhören müssen, scherzte die Queen bei ihrer goldenen Hochzeit. Aber wir haben meine Reden vorher diskutiert und er hat mir unverblümt seine Meinung gesagt. Er hat mir Stärke gegeben über all die Jahre. Wir schulden ihm mehr, als er jemals von uns fordern würde. Es gibt die These, Philipp habe es seinem Sohn Charles verübelt, dass der einmal König werde und er nicht. Richtiger dürfte wohl sein, dass Philipp davon überzeugt war, dass man mit den Härten des Lebens umzugehen lernen muss. Das Verhältnis zu Charles war deswegen nicht spannungsfrei. Das zu Prinzessin Diana, Charles' Gattin, erst recht nicht.
Throughout London, all flags except this royal standard at Buckingham Palace.
Prinz Philipp wollte auch unbedingt, dass William und Harry, die damals erst 15 und 12 Jahre alt waren, bei der Beerdigung ihrer Mutter hinter dem Sarg gehen.
I think that when you're older, you would very much regret not walking behind your mother's coffin.
Prinz Philipp sagte 1997 zu William, so Biograf Hugo Vickers, ich glaube, wenn du älter wirst, dann wirst du es bereuen, wenn du nicht hinter dem Sarg deiner Mutter hergegangen bist. Und ich gehe ja mit dir. Im Mai 2017 zog er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Nicht nur sein Sohn, die Queen, die Familie, ganz Großbritannien und der Commonwealth werden Prinz Philipp dankbar hinterherrufen, wie wichtig er, der nicht als Brite geboren wurde, für sie alle geworden war.
Ladies and gentlemen, if we shout loud enough, he might just hear us in hospital. Hip hip! Hip hip! Hip hip!
Friedbert Meurer mit einem Nachruf auf Prinz Philipp. Damit nach Deutschland, wo selbst die Teilnehmer der Bund-Länder-Konferenz den Sinn des Formats in Frage gestellt hatten. Die für Montag geplante Konferenz fällt nun ersatzlos aus. Stattdessen soll die Rolle des Bundes in der Corona-Politik gestärkt werden, auch nach einer Initiative der Unionsfraktion. Es bleibt nur die Frage, ob die Zeit dafür ausreicht, denn Intensivmediziner schlagen einmal mehr Alarm. Aus Berlin berichtet Jürgen König.
Die nächste Kabinettssitzung wird um einen Tag vorverlegt, schon am Dienstag, so die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, soll das geänderte Infektionsschutzgesetz vom Kabinett beschlossen und dann wie ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht werden. Man wolle schnell vorankommen.
Bund und Länder haben sich heute darauf verständigt, in enger Absprache mit den Bundestagsfraktionen das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, um nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt. Und Ziel ist es hier, bundesweit einheitliche Regeln zu schaffen.
Um welche Beschränkungen es sich dabei handelt, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Gesetz festgeschrieben werden sollen, dazu sagte Ulrike Demmer mit Blick auf die laufenden Beratungen nichts, sprach allenfalls von denkbaren Regelungen zur Schließung von Geschäften oder Schulen. Dabei betonte sie mehrmals das gute Einvernehmen von Bund und Ländern, in dem die geplante Gesetzesänderung bisher entwickelt wurde. Dem widersprach später Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD. Der Unionsvorschlag, der Bundesregierung mehr Kompetenzen einzuräumen, lasse noch viele Fragen offen. Für ihn, Tschentscher, sei derzeit nicht erkennbar, was konkret passieren soll. Ein für Montag vorgesehenes Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten bei Bundeskanzlerin Angela Merkel war zuvor abgesagt worden. Damit wird es auch einen kurzen, harten Lockdown, wie ihn zuletzt mehrere Ministerpräsidenten der Union gefordert hatten, wohl so bald nicht geben. Entsprechend unzufrieden zeigte sich heute der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx.
Das ist natürlich eine sehr enttäuschende neue Information. Ich kann nur hoffen, im Sinne der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und auch insbesondere natürlich für die Intensivmedizin, dass stattdessen entsprechende Entscheidungen gefällt werden und zwar sehr zeitnah. Nochmal, jeder Tag zählt. Jeder Tag sind wieder hunderte neue Infektionen, tausende von Infektionen und damit auch hunderte von neuen Intensivpatienten. Wir brauchen einen harten Lockdown für 2 bis 3 Wochen. Besser heute als morgen und allerspätestens übermorgen.
Die Lage auf den Intensivstationen sei dramatisch, so Marx. Bis Ende April werde die Zahl der Corona-Intensivpatienten auf über 5.000 steigen. Damit seien im ganzen Land nur mehr rund 2.000 sogenannte High-Care-Betten für Schwerstkranke frei. Ähnlich äußerte sich am Vormittag der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
Die Intensivstationen füllen sich rasant und zwar in fast allen Bundesländern. Zurzeit werden annähernd 4.500 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in Deutschland behandelt. Allein in der letzten Woche sind 700 Patienten hinzugekommen. Das entspricht einem Zuwachs von 20% innerhalb einer Woche.
Die dritte Welle könne nicht mehr verhindert, wohl aber abgeflacht werden, so Wieler. Unter Berufung auf Modellrechnungen sagte er, nötig sei ein harter Lockdown von 2 bis 4 Wochen Länge. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, sieht das genauso.
Es braucht einen Lockdown, um die aktuelle Welle zu brechen und dauerhaft und stabil unter 100, deutlich unter 100 idealerweise bei der Inzidenz zu kommen. Das kann eine Brücke bauen in eine Phase, um dann testgestützt mehr zu öffnen, auch mehr als vorher im Einzelhandel, in der Außengastronomie, bei Fußballspielen. Aber die Reihenfolge ist wichtig, erst deutlich unter 100, um dann testgestützt zu öffnen, um dann auch mit dem Impfen im Sommer den entscheidenden Unterschied zu machen.
Doch die meisten SPD-geführten Landesregierungen sehen einen kurzen, harten Lockdown kritisch und verweisen auf bereits bestehende Schutzmaßnahmen und schon geltende und strenge Kontaktbeschränkungen. Ein geändertes Infektionsschutzgesetz könnte dem Bund erstmals erlauben, Maßnahmen wie die sogenannte Notbremse nach bundeseinheitlichen Regeln durchzusetzen.
Jürgen König war das. Vorerst könnte es also dabei bleiben, dass sich der Umgang mit Corona je nach Bundesland stark unterscheidet. Ähnlich ist es am Ende der Osterferien in der Schulpolitik. Und das hat sich auch nach der Konferenz der Fachministerinnen und Fachminister gestern nicht geändert. Die Resonanz ist dementsprechend. Christiane Habermals dazu.
Die Schulen sollen nach Möglichkeit offen gehalten werden. Darin sind sich die Kultusminister einig. Doch wie genau es nach den Osterferien für Schüler und Lehrer weitergehen soll, da geht weiterhin jedes Bundesland seinen eigenen Weg. Auf gemeinsame Regelungen oder Maßnahmen wollten sich die Minister bei ihrem gestrigen Treffen nicht festlegen. Kritik ließ nicht auf sich warten. Viele hätten sich klare bundeseinheitliche Regeln gewünscht.
Das kann man eigentlich gar nicht fassen. Selbst nach 13 Monaten ist wieder eben komplett unterschiedliche Wege. Wir haben 16 Bundesländer, uns erwarten wieder 16 verschiedene Wege.
So der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Dario Schramm heute früh im ARD-Morgenmagazin. Harsche Kritik kam auch vom Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft VBE, Udo Beckmann. Er warf den Ländern gar vor, mit der Gesundheit von Lehrern, Kindern und Jugendlichen russisch Roulette zu spielen. Es sei unverantwortlich, wenn in einigen Ländern Schulen sogar in Hochinzidenzgebieten offen gehalten würden. Während in den meisten Bundesländern nach den Ferien weiter Wechselunterricht stattfindet, haben andere wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg die meisten Schuljahrgänge zunächst wieder in den Distanzunterricht geschickt. Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien verteidigte im Deutschlandfunk die unterschiedliche Herangehensweise in den Ländern.
Ich verstehe das Bedürfnis nach mehr Einheitlichkeit. Das ist ja ein bisschen so wie das Bedürfnis nach einfachen Lösungen. Aber die Wahrheit ist, dass man nur Gleiches gleich behandeln kann und Ungleiches eben ungleich behandeln muss, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen.
Die Kultusminister hatten beschlossen, dass der Präsenzunterricht an den Schulen durch eine umfassende Test- und Impfstrategie begleitet werden solle. Jeder Schülerin und jedem Schüler solle zweimal in der Woche ein Test angeboten werden. In den meisten Bundesländern wird der Test verpflichtend sein, in anderen jedoch nicht. Sie hätte sich hier mehr Klarheit und Vorausschau gewünscht, kritisierte Susanne Lynn Klitzing, Vorsitzende des Philologenverbandes.
Wenn es nur ein Wahlmodell ist, also freiwillig, jeder kann entscheiden, ob er einen Test macht oder nicht, dann muss die Frage geklärt werden, wie gehen wir eigentlich mit den verschiedenen Gruppen um? Sitzen dann in der Klasse neben den getesteten Schülern die nicht getesteten Schüler? Dann ist der Effekt also nicht besonders groß, würde ich sagen.
Britta Ernst, Bildungsministerin von Brandenburg und turnusmäßige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, verteidigte dagegen das Prinzip der Freiwilligkeit.
Es nützt ja nichts, sich eine Maßnahme auszudenken, wenn sie vor Ort nicht umgesetzt wird und nicht gelebt wird und nicht akzeptiert wird. Und da haben wir doch festgestellt, dass eine umfassende, flächendeckende, verbindliche Teststrategie nicht nur auf Begeisterung gestoßen ist. Und daraus haben wir in Brandenburg die Konsequenz gezogen, dass wir jetzt die Tests den Eltern überlassen.
Dann müssten aber auch Impfangebote für Lehrer an weiterführenden Schulen gemacht werden, kritisierte Susanne Lynn Klitzing. Dies sei aber erst in 4 Bundesländern der Fall.
Also wenn den Kultusministern der Präsenzunterricht so viel wert wäre, wie sie jetzt seit einem Jahr sagen, dann müssten sie alles dafür tun, dass dieser Präsenzunterricht gewährleistet werden kann. Und das heißt zweierlei: Impfangebote für alle Lehrkräfte und verpflichtende Tests für Schülerinnen und Schüler.
Aus Berlin war das Christiane Habermals. 90% der Unternehmen sollen ihren Arbeitnehmern Corona-Tests anbieten, mindestens. Unter anderem hat das neulich ja Bundeskanzlerin Merkel noch einmal betont und eine mögliche Testpflicht ins Gespräch gebracht. In der Bundesregierung sieht das aber mittlerweile nicht jeder so. Martin Polanski.
Wirtschaftsminister Altenmaier hält eine Pflicht zu Corona-Tests in Unternehmen nicht für nötig. Es sei erstaunlich, wie viel bereits erreicht worden sei in den Betrieben, so der CDU-Politiker. Eine weitere Steigerung sei notwendig, aber auch machbar. Finanzminister Scholz von der SPD fordert dagegen eine gesetzlich geregelte Testpflicht in Unternehmen. Die gegenwärtige Testquote reiche nicht aus. Nach Angaben von SPD-Arbeitsminister Heil kann eine verbindliche Regelung schnell umgesetzt werden. Die Bundesregierung werde darüber schon bald eine Entscheidung treffen. Die Vorsitzende der Linken, Wissler, wirft Altmaier vor, wertvolle Zeit im Kampf gegen die Pandemie zu vergeuden. Nach einer repräsentativen Befragung der Bundesregierung geben aktuell 61% der Beschäftigten an, dass ihr Betrieb Corona-Tests anbietet. Weiteren 10% wurde dies in Aussicht gestellt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine parallel durchgeführte Unternehmensbefragung. Die aktuelle Testquote liegt damit unter der Vorgabe der Bundesregierung, nach der 90% aller Unternehmen mindestens einen Test pro Woche anbieten sollen. Die Wirtschaft lehnt eine Testpflicht ab, um zusätzliche Bürokratie zu vermeiden. Außerdem gibt es Forderungen, durch die Wirtschaftskrise angeschlagene Unternehmen bei der Anschaffung der Tests finanziell zu unterstützen. Nach Angaben Altmaiers können Betriebe, die Überbrückungshilfe 3 beziehen, auch Kosten für Corona-Tests geltend machen.
Das russische Corona-Vakzin Sputnik V ist in Deutschland umstritten. In der Slowakei führt es zu deutlichen Spannungen. Ex-Premier Matovic wirbt für den Impfstoff. Er war vor kurzem eigenmächtig in Moskau. Die slowakische Arzneimittelbehörde sieht Sputnik aber skeptisch. Und das sorgt auch heute für Gesprächsstoff, wie Peter Lange berichtet.
Igor Matovic ist als Ex-Premier nach Moskau gereist, der den Sputnik-Impfstoff in die Slowakei gebracht hat, sagt Wirtschaftsminister Sulik, der Chef der Neoliberalen. Ich sehe keinen Grund, daraus eine große internationale Affäre zu machen. Während also Matovič in Moskau unterwegs war, veröffentlichte die slowakische Arzneimittelbehörde ihren kritischen Bericht. Kernaussage: Die 200.000 Dosen, die bereits in die Slowakei geliefert wurden, entsprechen nicht in allen Details dem Impfstoff, der in der Fachzeitschrift Lancet beschrieben worden sei. Auch Lieferungen in andere Länder seien nicht mit dem identisch, was die Slowakei erhalten habe. Und wörtlich heißt es, diese Vakzine haben nur den Namen gemein. Die Reaktion aus Moskau ließ nur ein paar Stunden auf sich warten. Das sei ein Akt der Sabotage und Desinformation, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account des Sputnik-Entwicklers. Die russische Vertriebsagentur verlangte von der Slowakei, dass die 200.000 Dosen zurückgeschickt werden. Der Impfstoff sei von einem Labor getestet worden, das nicht zum offiziellen Netzwerk der EU gehöre. Damit habe die slowakische Seite gegen den Vertrag verstoßen. Die Behörde in Bratislava will von so einer Klausel nichts gewusst haben. Und was den Umgang mit Sputnik angeht, stellte Wladimir Lenkwarski, der neue Gesundheitsminister, klar, der Impfstoff wird nur eingesetzt, wenn ihn entweder die Europäische Arzneimittelagentur EMA oder ein zertifiziertes Labor genehmigt hat. Dass Sputnik nun in der Slowakei bald verimpft wird, scheint also im Moment eher unwahrscheinlich.
Und wir bleiben beim Thema Corona-Impfstoffe. Hoffnungen werden ja auch in das US-Vakzin von Johnson & Johnson gesetzt. Vor den ersten Lieferungen schaut sich die EU-Arzneimittelbehörde EMA aber auch diesen Impfstoff noch einmal genauer an. Jakob Meyer dazu.
Die EMA überprüft Berichte über 4 schwere Fälle von seltenen Blutgerinnseln bei Personen, die den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen haben. Einer trat in einer klinischen Studie auf, 3 weitere ereigneten sich während der Einführung des Vakzins in den USA. Einer der 4 Fälle verlief demnach tödlich. Wie viele Menschen im Rahmen der Studie insgesamt geimpft wurden, sagt die Europäische Arzneimittelagentur nicht. Weitere Zahlenangaben fehlen. Die EMA betont, dass nicht klar sei, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen der Impfung und den Thrombosen. Der Sicherheitsausschuss der Behörde untersuche das. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wurde für einen knappen Monat in der Europäischen Union zugelassen, ist aber noch nicht im Einsatz wie in den USA. Anders als bei den derzeit in der EU verimpften Präparaten ist von Johnson & Johnson nur eine Impfung nötig für umfassenden Schutz gegen Covid-19. Die EU-Kommission geht davon aus, dass das Vakzin Mitte des Monats geliefert wird.
Myanmar ist für internationale Journalisten derzeit praktisch unzugänglich. Was nach außen dringt, verheißt aber weiter nichts Gutes. Die Gewalt von Seiten des Militärs gegenüber der Bevölkerung scheint kein bisschen abzunehmen. Es wächst stattdessen die Sorge, dass nun auch Protestler gewaltsam antworten könnten. Holger Senzel berichtet.
Topfdeckel schlagend, nach Freiheit rufend, mit Kerzen in den Händen ziehen Frauen und Männer durch die Nacht von Jagd. Es gehört viel Mut dazu, in diesen Tagen auf der Straße zu protestieren. Polizei und Militär werden mit jedem Tag, den der Widerstand andauert, aggressiver. Prügeln mit Knüppeln auf Ärzte und Sanitäter ein, schießen mit Sturmgewehren auf Kopf und Brust von Frauen, Männern und Kindern. Aber auch in ihren Wohnungen sind die Menschen nicht sicher. Umherziehende Sicherheitskräfte feuern immer wieder Salven in Wohnungen. Mehr als 600 Menschen verloren ihr Leben seit dem Putsch am 1. Februar, davon 44 Kinder. Erschossen oder im Polizeigewahrsam totgeprügelt. Panzer rollen durch die Städte, massive Polizei- und Militärkräfte kontrollieren die Straßen, berichtet die Mitarbeiterin des ARD-Radios in Myanmar.
The security is tighter than usual.
Die Sicherheitsmaßnahmen sind strenger als je zuvor. Ich bin 3-mal kontrolliert worden, als ich in die Stadt fuhr, um das Internet zu benutzen. Letzte Nacht habe ich wieder Schüsse und Explosionen gehört. Soweit ich gehört habe, sind sie gegen die Blutprotestler vorgegangen, die mit künstlichem Blut demonstriert haben. Und sie versuchen nun, die Menschen nachts einzuschüchtern.
Die Blutprotestler, das sind jene jungen Leute, die Plastikbeutel mit roter Farbe auf Straßen und Plätze schleudern. Die rote Farbe steht für das Blut unserer gefallenen Helden. Es ist die Botschaft, dass ihr Blut noch nicht trocken ist. Und eine Warnung an die Soldaten, dass es bald ihr Blut sein wird, das fließt. Schon rufen also auch im bislang friedlichen Widerstand einige ihrerseits zu Gewalt gegen die Militärjunta auf. Im Karenstaat, in Rakhine und Kachin, wo die Armee weiter gegen Separatistenmilizen kämpft, haben die bewaffneten Rebellengruppen angekündigt, sich zusammenzuschließen zum Kampf gegen die Junta. Bürgerkrieg liegt in der Luft. Was die Junta zum Anlass nimmt, noch brutaler gegen die Proteste vorzugehen. Für sie sind das Terroristen, die da mit 3-Finger-Gruß und dem Porträt Aung San Suu Kyi durch die Städte ziehen. Voller Angst, aber entschlossen, lieber zu sterben, als zurückzufallen in die finsteren Zeiten der Militärdiktatur.
Unsere Mitarbeiterin hat Yangon, die größte Stadt Myanmars, inzwischen verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem braucht ihre Mutter sie im Heimatdorf. Der Vater wird per Haftbefehl von den Militärs gesucht. Noch sei die Versorgungslage erträglich, berichtet sie.
Die Preise für Lebensmittel sind nur geringfügig gestiegen, aber Gas zum Kochen ist sehr teuer geworden. Das Militär übt Druck auf die Banken aus, wieder zu öffnen, aber viele weigern sich. Es gibt jedenfalls kein Bargeld mehr an den Automaten.
Mehr und mehr geraten auch Künstler ins Visier der Militärjunta. Über 100 Filmemacher, Schauspieler und Sänger wurden festgenommen. Erst gestern Paing Takhon, Model und Schauspieler mit Millionen Fans in Myanmar und Thailand. Letzte Woche wurde der bekannteste Comedian des Landes, Zargana, arrestiert. Journalisten werden schon seit längerem gezielt angegriffen, eingesperrt und wegen Aufwiegelung angeklagt.
Über die Lage in Myanmar berichtete Holger Senzel. Die Diskussion um die Türkei-Reise der EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Charles Michel ufert immer weiter aus. Verhärtet sind die Fronten jetzt vor allem zwischen der Türkei und Italien. Grund ist eine deutliche Äußerung von dem Regierungschef Mario Draghi, der zu Hause Unterstützung erhält. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
In Italien stellen sich im Streit mit Ankara alle Parteien von links bis rechts hinter Draghi. Der Regierungschef habe gesagt, wie es ist, betont die Außenexpertin der Sozialdemokraten Quartapelle. Es sei richtig, dass Draghi Erdogan einen Diktator nennt, meint auch der Chef der Linken Frantoiani. Und der Führer der rechten Lega Salvini versichert Draghi ebenfalls Solidarität und Wertschätzung. Italiens Regierungschef hatte Erdogan in einer Pressekonferenz als Diktator bezeichnet, als er zum sogenannten Sofagate befragt wurde. Draghi sprach in diesem Zusammenhang von einer Erniedrigung für EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Als einzige Frau in der Runde hatte sich von der Leyen bei einem Treffen in Ankara auf ein Sofa setzen müssen, da Erdogan nicht genügend Stühle bereitgestellt hatte. Italien galt in den vergangenen Jahren stets als enger Partner Ankaras. Rom hatte sich auch für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei eingesetzt. Wirtschaftlich ist Italien zweitgrößter europäischer Handelspartner der Türkei. Draghi selbst hat sich heute zum Wirbel um sein Diktaturen-Zitat nicht geäußert.
Jörg Seiselberg war das. Und wir gehen noch einmal nach Deutschland, wo die AfD mit ihrer Haltung in der Corona-Politik bislang wenig Anklang gefunden hat. Am Wochenende will sie auf dem Parteitag in Dresden ihr Bundestagswahlprogramm verabschieden. Vor wenigen Minuten wurde es bereits vorgestellt. Nadine Lindner, unsere Korrespondentin in Berlin, hat sich das angesehen. Frau Lindner, was ist die Kernbotschaft für die Bundestagswahl?
Ja, also es gab eben gerade seit 18 Uhr und es läuft teilweise noch in Dresden, aber auch online eine Pressekonferenz, wo die AfD ihre Bundestagswahlkampagne vorgestellt hat. Also das heißt, die Videospots, die Fernsehspots, die laufen sollen, die Plakatmotive, all das ist vorgestellt worden und es gibt ein Wort, das im Zentrum der Kampagne steht und das ist das Wort normal. Der Hauptclaim, also das heißt, das Hauptmotto dieses Wahlkampfes der AfD wird lauten: Deutschland aber normal. Nun fragt man sich natürlich ein bisschen, was ist darunter eigentlich zu verstehen? Das ist dann erläutert worden von den beiden Parteisprechern Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. Darin wird dann zum Beispiel subsumiert die Ablehnung von gendergerechter Sprache zum Beispiel oder auch die Ablehnung von den als ja, repressiv empfundenen Corona-Schutzmaßnahmen oder zum Beispiel auch die zu starke Umverteilung von deutschen Steuergeldern in Richtung der Europäischen Union. All das wird darunter geführt. Jörg Meuthen bzw. auch Tino Chrupalla haben noch mal betont, dass sie damit Menschen ansprechen wollen, die sich von in Anführungszeichen der Politik vergessen fühlen, die sich mit ihren in Anführungszeichen echten Sorgen und Problemen dort nicht wiederfinden. Interessanterweise gab es heute Mittag eine erste Einschätzung dieser Kernbotschaft des Normalen von Berthold Meyer, der Professor für Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz ist. Mit dem konnte ich sprechen bei Deutschlandfunk Kultur. Und der hat gesagt, damit würde die AfD diese Gier nach Homogenität nochmal untermauern, um dann zu definieren, was ihrer Ansicht nach Normales und dann auch Unnormales sozusagen als wenig erstrebenswert dann auch zu verurteilen. Also zum Beispiel Regenbogenfamilien, die ein anderes Familienbild als Vater, Mutter, Kind dann auch präsentieren.
Welches Personal soll diese Botschaft unter die Leute bringen?
Ja, das ist neben dem Wahlkampfprogramm, über das am Wochenende noch gesprochen wird, die zweite große Frage, die diesen Parteitag in Dresden beschäftigen wird. Es ist völlig unklar, wie es da weitergeht. Es kann sein, dass es zwei Kandidaten gibt. Es kann auch sein, dass man sich erstmal nur auf einen einigt. Tino Chrupalla gilt als weitgehend gesetzt. Dann ist die Frage, ob es eine Frau aus Westdeutschland sein soll, die ihm an die Seite gestellt wird. Alice Weidel-Stern ist da ziemlich am Sinken. Es könnte sein, dass es auf Joanna Cotta Treiben hinauslaufen wird, die neu im AfD-Bundesvorstand ist, Bundestagsabgeordnete aus Hessen und dort als Digitalpolitikerin im Bundestag aktiv.
Nadine Lindner war das live aus Berlin für uns vor dem AfD-Parteitag morgen. Die Wahlkampagne für den Bundestagswahlkampf wurde vorgestellt. Wir haben darüber gesprochen und das waren die Information am Abend, heute mit Peter Sawicki. Bei uns folgt der Hintergrund. Da geht es um die Lage der osteuropäischen Lkw-Fahrer in Europa. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.